Also vorgestellt, Jesus spricht, unterhält sich mit einem Engel. Heute, am 22.02.26, in der Wohnung 70.416, hängen noch ein paar schöne Bilder auf. Du weißt doch, wie sehr mein Kind diese liebt. Und was meinst du, in der Wohnung 40.918, sollten wir da noch einen Tischkicker reinstellen? Die Wohnung 798.910, die sollte besonders groß sein. Dieser Mensch hat für mich auf Wohnraum verzichtet und hat im Container gelebt. Hey, keine Ahnung, wie das sein wird oder wie das ist, was Phase ist, wenn Jesus sagt, er bereitet uns Wohnungen im Himmel. Aber ich habe mir gedacht, wie schön, dass wir einem Gott glauben, der was Gutes mit uns vorhat, ja, der uns irgendwann mal bei sich einladen wird, der jetzt schon was für uns tut, der Zimmermann war, der sich auskennt, gell? Und die Frage so ein bisschen andersrum, wenn wir was für ihn tun, wie machen wir das dann? Geben wir da unser Bestes? Machen wir es gut für ihn? Oder sagt man, passt schon? Ja, das Thema heute ist, wir wollen das Beste geben, und ich habe wirklich gehadert, ob ich dieses Thema heute predigen soll, und vor 2 Wochen schon mit Wolfgang geschrieben darüber und gedacht, ja, eigentlich so das Übernatürliche liegt mir jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber so innerlich dachte ich, gut, Gottes Fingerzeig liegt auf diesem Thema für mich, wir wollen das Beste geben. Ich gedacht, ja Gott, aber ganz ehrlich, ich bin doch jetzt auch nicht das beste Beispiel dafür, und ich finde es schon auch ein schwieriges Thema. Wir wollen das Beste geben. Es ist leider auch so, dass es Pastoren gibt, die in den Burnout kommen. Viele Christen laufen genauso gestresst rum wie der Rest der Welt. Und ich frage mich manchmal, hilft es dann, wenn wir diese hohen Maßstäbe immer und immer wieder erwähnen? Ja, mal so kritisch gefragt. Aber ich glaube, dieser Wert, erstmal, den wir hier als Gemeinde uns gesetzt haben, wir wollen das Beste geben, ist ein guter Wert. Nicht nur, weil es Paulus erwähnt. Paulus sagt es mal, 1. Korinther 9, Vers 24, von allen Läufern, die zum Stadium die im Stadium zum Wettlauf starten, gewinnt nur der einer den Siegeskranz, der am besten läuft. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Wir sollen genauso alles einsetzen, das ist die Botschaft von Paulus. Aber es ist im Kern eine Botschaft, die schon viel älter ist als Paulus. 5. Mose 6, Vers 5. So liebe den Herrn, deinen Gott, mit halbem Herzen, mit halber Seele und mit halber Kraft. Nein, so liebe deinen Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft. So Gott ruft uns auf, uns anzustrengen, Kraft zu investieren. Ja, es richtig, richtig für ihn mit unserem Besten eben anzugehen. Letzte Woche habe ich mit einem Jungen im Kindergarten, oder das war so eine Gruppe eigentlich von Kindern, haben wir Feuerwehrautos gebastelt. Da ging es dann darum, dass die Eierkartons rot anmalen. Das haben die dann auch gemacht, mit schön viel roter Farbe und so. 5 Kinder waren in dem Raum, und es war mittags, irgendwann war so die Geduld weg, die Eierkartons waren immer noch nicht angemalt. Mir war das jetzt gar nicht so wichtig, dass die das fertig machen, aber wie auch immer, es hieß dann, okay, es wäre noch gut, wenn sie eigentlich jetzt noch eine Viertelstunde im Raum sind. Also gut, dann habe ich sie eben noch mal ein bisschen angespornt, hey, hier könnt ihr es noch machen und das könnt ihr noch machen. Und manche waren dann irgendwann so, dass sie selber einen Wettkampf draus gemacht haben. Ja, ich bin ja richtig schnell. Und dann hat das andere Kind gesagt, ich bin auch schnell. Und dann haben sie irgendwie da um die Wette gemalt. Und die einen waren dann fertig. Sah zwar nicht besonders fertig aus, da war noch vieles irgendwie, was man anmalen hätte können, aber sie waren fertig, okay. Ich habe keinen Stress gemacht, sie durften alles abgeben und weglegen. Ein Junge, der saß da und die anderen Kinder gingen schon raus, der saß da bis zum Schluss. Alle waren schon draußen, alle waren schon fertig. Und er sitzt da ganz alleine, malt weiter und pinselt da so gemütlich vor sich hin. Und irgendwann sagt er zu mir, Martin, gell, ich bin schnell, oder? Und wisst ihr, ich war so, bewegt von der Aussage. Ich fand's lustig, ich fand's extrem gut. Ich musste irgendwie was sagen, ohne Nein zu sagen, weil ich dachte mir, hey, wenn ich dir jetzt sag, du warst nicht schnell, ja, ich meine, dann mache ich alles kaputt, was du hier liebevoll investiert hast, ja. Also ich glaube, er hat sein Bestes gegeben. Wenn er in 10 Jahren immer noch so langsam ist oder in 20 Jahren so langsam ist bei seinem Arbeitgeber, wird er Probleme haben. Also ja, irgendwann mal darf er auch das Thema Geschwindigkeit angehen in seinem Leben. Aber er gibt sein Bestes. Und ich habe mir gedacht, Junge, ich feiere deinen Einsatz nicht, weil du so schnell warst, sondern weil du so sorgfältig warst, weil du eben einfach weitergemacht hast und weil du fröhlich weitergemacht hast. Und deswegen lasse ich dich schön in dem Glauben, du bist schnell, auch wenn du es nicht bist. Ich glaube, Gott lässt uns auch manchmal in dem Glauben, dass wir dies oder das richtig gut machen. Aber auf Dauer, langfristig, perspektivisch gesehen, ja, dürfen wir uns noch verbessern. Und wie der Edison an seiner Glühbirne da ewig probiert hat, dürfen wir auch in unserem Leben Dinge öfter mal probieren, bis sie besser werden. Okay? Ja, meine Frage, die ich mir gestellt habe und uns heute stellen will, ist, wie werden wir besser darin, unser Bestes zu geben? Weil das ist ja die Frage, ja. Wie werden wir besser darin, unser Bestes zu geben? Und hier habe ich mir von unserem Ecclesia-Kurs, Starterkurs, Next Steps heißt er, unsere GmbH rausgeholt, okay. Wolfgang kennt sie, wisst ihr, dass wir eine GmbH sind? Wer weiß es, was das bedeutet? Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert. Wir lieben Gott, okay, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben eine gute Haltung. Das wollen wir als Gemeinde leben und das wird so heute quasi der Ablauf meiner Predigt. Ich möchte euch den Bibeltext vorlesen, 2. Korinther 6, ab Vers 1 bis 7. 2. Korinther 6, Vers 1 bis 7, ihr dürft gerne mitlesen. Ich glaube, ich habe die gute Nachricht, aber ich weiß es nicht, welche Übersetzung ich gewählt habe. 2. Korinther 6, ich lese vor, Paulus schreibt, als Gottes Mitarbeiter wenden wir uns auch an euch. Wir bitten euch, lasst die Gnade, die Gott euch schenkt, in eurem Leben nicht ohne Auswirkung bleiben. Gott sagt ja, als es Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Seht doch, jetzt ist die Zeit der Gnade, begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Vers 3, im Übrigen bemühen wir uns so zu leben, dass wir niemandem auch nur das geringste Hindernis für den Glauben in den Weg legen. Denn der Dienst, den Gott uns übertragen hat, darf auf gar keinen Fall in Verruf geraten. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist, wenn wir Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen erfahren, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns in einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten, wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Wir empfehlen uns durch ein geheiligtes Leben, durch geistliche Erkenntnis, durch Geduld und durch Freundlichkeit. Wir empfehlen uns dadurch, dass der Heilige Geist durch uns wirkt, dass unsere Liebe frei ist von jeder Heuchelei. dass wir die Botschaft der Wahrheit verkünden, dass wir unseren Auftrag in Gottes Kraft ausführen und dass wir für Angriff und Verteidigung von den Waffen Gebrauch machen, die im Dienst der Gerechtigkeit stehen. Ja, Jesus, ich danke dir für dein Wort, das uns aufrüttelt, das uns wach macht, das uns ja, führen möchte. Und ich will dich bitten, dass ich jetzt einfach die Dinge sage, die du hier hören möchtest für uns, die wir hören sollen. Dass ich es so formuliere, dass es ja, deinem Willen angemessen ist, Herr. Amen. So, Paulus, er gibt sein Bestes, okay? Und mir ist wichtig, wir müssen nicht das Beste von Paulus geben, ja? Wir dürfen unser Bestes geben. Aber ich glaube, wir können viel von Paulus lernen. Besinn dich auf dein Bestes oder besinn dich auf Gottes Beste und gib dein Bestes. Das ist die Botschaft, die ich uns heute vertiefen möchte. Und Paulus, er schafft es immer wieder, finde ich, das ist echt spannend, er schafft es immer wieder, irgendwie so völlig verschiedene Dinge, den Zuspruch Gottes und den Anspruch immer wieder irgendwie zusammenzubringen. Und er redet mindestens so viel von dem, was er alles tun möchte, wie andererseits von dem, was er alles Gutes in Gott findet. Und ich glaube, diese zwei Dinge gehören auch zusammen. Und auch nur dann werden wir unser Bestes geben, wenn wir das beides in unserem Leben haben. Wenn wir uns nicht nur die schönen Verheißungen rauspicken, sondern wenn wir auf der anderen Seite uns auch anschauen, hey, wo wollen wir noch wachsen, wo wollen wir hin? Und trotzdem will ich heute auch beides anschauen. Paulus sagt, begreif doch, heute ist der Tag der Rettung. Begreif doch, und mir scheint, wir haben es ganz oft nicht begriffen. Ich habe es oft nicht begriffen. Denn sonst wären wir möglicherweise überzeugter von unserem Produkt, von unserem Glauben, ja, von unserer Botschaft. Weil wenn wir überzeugt sind, dann versuchen wir ganz automatisch alles zu geben. Ich fahre in Ulm immer durch so eine Straße und da gibt es auf der einen Seite rechts, habe ich zufällig bemerkt, so ein Pizza-Restaurant, wie auch immer, ein Verkäufer. Auf der anderen Seite gibt es einen Dönerverkäufer und ja, wie soll ich sagen, das Pizza-Restaurant ist mir eigentlich nur aufgefallen, weil ich es so extrem hässlich finde. Ja. Während auf der anderen Seite der Dönerladen wirklich sein Bestes gegeben hat, da ist ein Logo, da ist irgendwo, von außen sieht man, dass es schön ist, es sieht einfach sauber aus, man sieht, wie die da drin arbeiten und stellt euch vor, was mittags passiert, da steht eine Schlange auch im Regen bis draußen, die alle diesen Döner kaufen wollen, während ich beim Pizzaverkäufer noch nie irgendjemanden gesehen habe, vielleicht ist der Laden auch schon dicht, aus guten Gründen. Aber vielleicht könnte ja sein, dass der auch die beste Pizza der Welt macht. Das könnte ja sein, ja, dass man dort in diesem Laden die beste Pizza der ganzen Welt kriegt. Nur scheint der Verkäufer dann aber nicht überzeugt zu sein von seinem Produkt, oder? Also meine Vermutung. Ich glaube, wir brauchen das, dass wir zutiefst überzeugt sind von unserem Glauben. Und deswegen ist auch gut, wenn du deinen Glauben ja in der Tiefe kennenlernst, hinterfragst und überlegst, woran glaube ich eigentlich? Woran glaube ich eigentlich? Und warum glaube ich diesen Glauben? Wenn andere sagen, hey, die Bibel, komm, das hat doch irgendjemand erfunden, das ist doch nur ein Märchen, da wollte sich irgendjemand einfach nur eine Nase Geld verdienen, dann hoffe ich, dass du das gut argumentieren kannst und dass du verstehst, warum das nicht so ist. Ein Psychologe hat mal gesagt, Ich denke, er ist kein Christ. Er hat gesagt, die Geschichten der Bibel sind so tiefgründig, psychologisch, archetypisch und konsistent in ihrer symbolischen Struktur, dass ein Komitee von Menschen sie niemals hätte entwerfen können, ohne darüber in Streit zu verfallen. Es ist ein besonderes Buch und ich will uns noch eine Sache davon einfach heute klarer machen über das Kreuz. Weil in alle unseren Werten geht es am Ende darum, was Jesus für uns getan hat. Schaut mal, es gibt einen Kreislauf, der findet sich in der Bibel interessanterweise immer wieder und viel deutlicher, als wir den sonst in irgendeinem Buch finden. Menschen machen Schlechtes, okay? Sie bauen Mist, sie machen Dinge, die nicht gut sind, sind ungerecht und so weiter. Und dann ist auf an der anderen Seite eine Botschaft darüber, dass Gott der strenge, gerechte Richter ist. Kannst du sagen, finde ich blöd? Findet aber nicht jeder blöd, weil irgendwo ist Gerechtigkeit ja auch uns Menschen wichtig. Und deswegen, der strenge und gerechte Richter ist genau die richtige, ja, das richtige Amt von Gott. Ja, wenn du nur an den Gott glaubst, der das irgendwie alles sanft angeht, dann hast du was nicht verstanden. Und gleichzeitig ist dieser Gott derjenige, der dann einen außergewöhnlichen Rettungsweg eröffnet. Und spannenderweise passiert dieses, also dieser Kreislauf in verschiedensten Geschichten und immer wieder mit irgendwelchen, ich sag mal so, kleinen Fakten, die man mit dem Kreuz im Neuen Testament in Verbindung bringen kann. Man kann wirklich sagen, wenn du das Alte Testament liest, findest du darin das Kreuz. Also der bekannteste Vers der Bibel, ja, Johannes 3, Vers 16, das ist ja wirklich tragisch mit diesem Vers, weil die zwei Verse vorher kennt gefühlt niemand. Jesus redet hier über etwas, was später sich dann erfüllt im Kreuz. Johannes 3, Vers 14, Mose richtete in der Wüste den Pfahl mit der bronzenen Schlange auf. Ich lese uns kurz vor, wir führen uns rein in 4. Mose, woher Jesus diese Situation rausnimmt. 4. Mose 17, Vers 6 bis 19 beziehungsweise bis 8. Ich überspringe aber auch zwischendrin ganz viel. Unterwegs verlor das Volk die Geduld. Sie beklagten sich bei Gott und bei Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir hier in der Wüste sterben? Da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten, es war Unrecht, dass wir uns aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein Wort für uns ein, damit er uns von diesen Schlangen befreit. Mose betete für das Volk und der Herr sagte zu ihm, fertige eine Schlange an, befestige sie oben an einer Stange. Wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Und Jesus jetzt wieder, er sagt dann im Neuen Testament, genauso muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die sich ihm im Glauben zuwenden, durch ihn ewiges Leben bekommen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt und so weiter. Weißt du, wenn du aufs Kreuz schaust, dann wirkt die Sünde nicht mehr. Und Jesus sagt, und schaut mal, damals war doch was. Volk hat Mist gebaut, Gott war gerecht, Gerechtigkeit bedeutete Strafe und jetzt kam mein Rettungsplan, nämlich eine Schlange, warum auch immer, aber irgendwie auf einer Stange erhöht. Komisch, ja. Komisch passt aber zu ganz vielen anderen Situationen. Jetzt darfst du mal die nächste Folie zeigen. Wir sehen, noch eine weiter, wir sehen, genau, Gottes Ja steht schon lange fest. Das Kreuz. Genau, wir sehen diese Bilder immer, immer wieder. Und wir sehen, wie Gott diesen Moment vorbereitet hat, mit dem er uns irgendwann mal retten will. Ja, von der Arche, wo ein Holzschiff die Rettung ist, zu einem Blutpfosten bei Passa, hin zu Rahabs Haus, wo eine rote Schnur, warum auch immer rot, man kann sich's überlegen und denken, runterhängen sollte, bis zum Fisch, den Jesus auch zitiert, wo Jesus sagt, und genauso wie Jona 3 Tage im Fisch war, so werde auch ich ja in diesem Fischbauch sein und ich werde am Ende die Rettung bringen. Falls dir das nicht reicht, ja, diese Vorausschau aufs Kreuz, es gibt noch ein paar mehr Stellen, ja, die alle irgendwo das Kreuz behandeln. Nicht immer mit diesem Kreislauf, aber es gibt ganz, ganz viele Stellen im Alten Testament, wo du merkst, das Kreuz ist kein Justizirrtum, es ist Gottes unglaublicher Rettungsplan für dein persönliches Leben. Und ich finde, es ist, ja, das ist gigantisch, was hier uns einfach klar gemacht wurde. Dieses Buch war fertig, also das Alte Testament, bevor Jesus auf der Welt war. Diese Geschichten standen schon alle fest und dann ist ein Mann am Kreuz gestorben und bezieht es alles auf sich. Und genauso steht Gottes Liebe für dich schon lange fest. Ja? Und wenn du Dinge tust, die ihm nicht gefallen, seine Gnade am Kreuz ist noch größer. Er sagt zu seinen Feinden, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir haben uns, meine Frau und ich, über eine Frau unterhalten, wo wir gemerkt haben, okay, da läuft irgendwie vieles schief, die lästert auch ganz viel. Und ich habe so gesagt, hey, versuch sie irgendwie mit den Augen Jesu zu sehen. Ja, ja, und es ist, meine Frau hat gesagt, es ist schwer, mit dieser Person zusammen zu sein. Also in einem Raum zu sein. Ja. Und ich habe gesagt, ja, das kann ich verstehen. Aber ich glaube, also wie hat es Jesus gemacht? Jesus gibt sich am Ende des Tages auch mit dir und mir ab. Und das Besondere ist, darf es mal die nächste Folie zeigen, es gibt mindestens 20 Mal eine Vorausschau aufs Kreuz im Alten Testament. Kannst du alles mal, kannst du abfotografieren, kannst du alles mal in Ruhe nachlesen und dir überlegen, woran glaube ich eigentlich? Unser Glaube hat gute Gründe. Und deswegen, es ist ein Riesenschritt, ja, Gott zu vertrauen und sein Bestes zu geben, aber es gibt gute Gründe. Deswegen mein erster Gedanke ist, hey, gründe dich in diesem Gottvertrauen. Paulus hat verstanden, heute ist der Tag der Rettung. Hey, diese Rettung ist unbegreiflich. Ich versuche sie auch nur ansatzweise zu begreifen und deswegen gebe ich mein Leben und ich tue alles und egal was kommt, ja, und welche Stürme und welche Schwierigkeiten, ich werde da dranbleiben, weil diese Rettung ist noch größer als alles, was ich geben kann. Er gibt sein Bestes, Gott gibt sein Bestes. Und das werden wir nie toppen, ja. Das werden wir nie toppen. Das ist mein erster Gedanke, gründe dich in Gott vertrauen. Der zweite Punkt, auf den ich schauen möchte, ist das, wie wir das praktisch leben. Zunächst mal, wenn dich diese Gnade, wenn das dich nicht mehr begeistert, dann will ich dir sagen, such ganz neu die Freude an Gott. Such ganz neu diese besondere, ja, sein besonderes Licht, was er dir schenken möchte. Aber es gibt eine Welt da draußen, die fragt sich, ob das Christentum wirklich attraktiv ist. Ob es sich empfehlen würde, Christ zu sein. Und Paulus sagt, hey, ich tue alles dafür, dass mein Leben empfehlenswert ist. Dass man so werden will, möglicherweise so werden will wie ich. Ja? Und dass man darüber, über diesen Weg den Glauben findet. Und ich glaube, es geht nicht um Perfektion, aber es geht schon darum, dass du dir wirklich klar machst, hey, dieser Glaube ist nicht dafür da, dass du irgendwie so deine Glaubensrealität in deiner kleinen Blase hast, in der du dich da irgendwie glaubensmäßig weiterentwickelst. Ja? Und dein Kollege denkt sich, warum kommt der schon wieder zum Arbeiten? Ja? Das ist nämlich tragisch. Ein Pastor hat es mal für sich festgestellt, dass er gemerkt hat, ich habe all die Jahre irgendwie so in Geistlichkeit investiert, aber nicht in meinen Charakter. Und hat gar nicht gemerkt, wie schlecht er mit seiner Seele umgeht und dann hat er ein Buch geschrieben, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Ist doch tragisch, wenn wir auf der einen Seite sagen, gut, wir glauben an Jesus, aber das in unserem Leben, in unseren Bereichen, mitten unter den Menschen, sich überhaupt gar nicht positiv auswirkt. Ich hoffe, dass es sich bei dir und mir positiv auswirkt, dass wir dranbleiben und uns weiterentwickeln. Und ja, also natürlich, an manchen Themen, da arbeite ich gefühlt schon mein ganzes Leben und werde nicht besser. Aber es macht einen Unterschied eben, ob man dran arbeitet oder ob man einfach laufen lässt. Du und ich, wir sind die einzige Bibel, die manche Menschen da draußen lesen werden. Wir sind möglicherweise das Erste, was die Menschen mit Jesus in Verbindung bringen. Sie schauen dich an, sie reden mit dir, sie hören, dass du in eine Kirche gehst, sie hören, dass du an Jesus glaubst und sie bringen dich in Verbindung mit Jesus. Und die Frage ist das gut für den Namen Jesu oder ist das vielleicht eher wäre es besser, wenn sie das nicht wüssten. Wir sind Gottes Bodenpersonal, hat Wolfgang auch vorher nochmal gesagt. Und ich glaube, dazu brauchen wir einfach immer wieder dieses offene Ohr, uns hinterfragen zu lassen. Auch zu überlegen, ist vielleicht jetzt die Kritik von Person XY angebracht? Ja? Ist es vielleicht gut, wenn ich jetzt an diesem Punkt nochmal rangehe, nochmal dran arbeite, so wie Edison noch ein 25. Mal irgendwas versuche, damit ich diese Sache besser hinkriege? Und ich merke, das ist nicht so einfach. Ja? Manchmal kann man ganz, ganz gut so sein Zweitbestes geben und niemand kriegt es mit. Ja? Man kann das auch gut faken oder wie auch immer. Es geht wirklich um diese Herzenshaltung. Es sieht manchmal von außen gut aus und ich will auch dir sagen, guck nicht auf andere Christen, wo es irgendwie gut aussieht von außen. Ich bin gestern mit einem Kinderwagen und weil wir unseren Maxikosi heißt das Ding, also unsere B-Autositzschale vergessen haben mitzunehmen, habe ich die quasi so im Arm gehabt und auf der anderen Seite unsere Kleine geschoben und bin so spaziert durch den Ort und irgendwann sieht mich so ein anderer Papa, der sein Kind trägt, schaut mich an und sagt, Profi-Papa. Und ich dachte mir so, ja, es sieht so aus, als würde ich mich hier um zwei Kinder kümmern, aber eigentlich... Ich habe es hier total leicht, das Ding ist leer, also in der Schale ist gar niemand, auch wenn die zu ist, weil es regnet, aber da ist kein Kind drin und mein Kind chillt im Wagen, während du dein Kind tragen musst. Also wenn hier einer Profi-Papa ist im Moment, ja, dann bist es du. Also es ist nicht der äußere Anschein, um den es geht, sondern es geht wirklich um dein Inneres und die Frage, ob du hier bereit bist zu investieren und dein Bestes zu geben. Und deswegen gib dein Bestes nicht nur, wenn du irgendwas für die Gemeinde machst, ja. Also auch da ist gut, ja. Aber gib dein Bestes ebenso sehr, wenn du mit deinen Kindern spielst oder mit deinen Enkelkindern oder wenn du mit deinem Partner zu tun hast oder wenn ihr gerade gestritten habt oder was auch immer. Gib dein Bestes bedeutet, liebe Gott, in allen Bereichen mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und unterstelle ihm alles. Und Paulus sagt, hey, ich habe meinen Körper unterstellt ihm. Aber auch in diesen Versen weiter, wenn du liest, es geht ihm nicht darum, dass jetzt alle Menschen über ihn klatschen und jubeln, sondern er sagt, hey, auch wenn die Menschen gar nichts von mir halten, ja, ich will mich gar nicht an den Erwartungen von ihnen will mich gar nicht darauf konzentrieren, sondern ich will einfach trotzdem ein empfehlenswertes Leben leben. Und dann spricht er hier von Sachen wie sexuelle Reinheit, Verständnis, Geduld, Freundlichkeit. Das sind alles charakterliche Sachen, wo man viel dran arbeiten kann. Ja? Kannst schon sagen, ich war mal freundlich vor 20 Jahren, bringt aber nichts, wenn du morgen jemandem begegnest. Das ist was, wo du immer und immer wieder neu dein Bestes geben darfst. Und ich merke es auch, ja, also immer wieder, wo ich denke, ach, jetzt hätte ich es doch machen können. Ja? Hätte doch mein Bestes geben können vor 2 Wochen. Witzigerweise auch ein Dönerverkäufer in dem Fall, wo ganz anders. Die Chicken Nuggets waren nicht durch und ich habe sie abgegeben, so mehr oder weniger nicht gegessen. Und er hat mir dafür kein Geld verlangt. Und ich bin dann gegangen, so mit hier 1 Euro Trinkgeld irgendwie noch hingelegt für das Essen von meinem Sohn. Und ich habe mir danach gedacht, meine Güte, hey, da hätte ich ihm wirklich nochmal 5 Euro drauflegen können. Ja, einfach weil du Christ bist. Ja, weil satt bist du sowieso, hast das Essen von deinem Sohn gegessen, also ganz entspannt. Was ist los? Was bist du so undankbar? Ich muss mir jetzt nicht zermartern wegen solchen Situationen, aber wisst ihr, genau hier bin ich mitten unter den Menschen und genau hier darf ich meinen Glauben leben. So. Die Sache ist die, warum dieser Wert? Weil im Endeffekt hat Gott doch Respekt verdient, oder? Gott hat Respekt verdient. Ja, wir sind uns irgendwie, wenn wir mal in unserer Ehre gekränkt sind, ja, ich als Mann, manchmal ist es nicht schön, ja. es ist mir schon wichtig, ja, auch, dass das irgendwie so eine Ehre gibt und oder auch, dass man Opa und Oma irgendwie richtig anspricht. Das ist mir wichtig. Das finde ich gut. Das ist in unserer Gesellschaft nicht mehr so der höchste Wert, aber ich finde, Respekt ist wichtig. Merken wir alle. Und Gott sagt mal im Alten Testament, Malachi 1, Vers 6, der Sohn ehrt seinen Vater, der Knecht seinen Herrn. Wenn ich der Vater bin, wo bleibt meine Ehre? Wenn ich der Herr bin, wo bleibt die Furcht vor mir? So spricht er mit den Priestern, ihr, die ihr meinen Namen verachtet. Und doch sagt ihr, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Damit verachtet ihr ihn, dass ihr unreine Speise auf meinem Altar opfert. Und ihr meint, womit opfern wir Unreines? Und Gott sagt, dass ihr den Tisch des Herrn für nichts achtet. Denn wenn ihr ein blindes Tier bringt als Opfer, ist das nicht böse? Ja, geht doch zu eurem Statthalter damit, bringt's ihm. Meint ihr, dass er Gefallen an dem blinden Tier haben wird? Dass er dich freundlich ansieht deswegen? Wenn wir Gott Geschenke machen, dann sollen es Geschenke sein, die es verdient haben, Geschenke genannt zu werden. Es gibt so ein Lobpreislied, das habe ich, liebe ich gerne, singe ich, summe ich immer wieder zu Hause. Es ist recht, dich zu lieben. Es ist recht, dich zu loben. Das ist einfach das Richtige. Es ist einfach die angemessene Reaktion auf Gott. Und Paulus sagt, hey, wie könnte ich Gott mein Bestes vorenthalten? Ja? Hey, nein, ich werde auf jeden Fall auch auf Schlaf verzichten, auf Essen verzichten, dies oder jenes. Ich weiß nicht, ob du fastest, aber Paulus sagt, ich hänge in meinem Leben an gar nichts mehr, weil ich mich ganz und gar an Jesus gehängt habe und alles bin ich bereit, ihm zu geben und für ihn zu opfern. Ich weiß, das ist was, was ich auch in meinem Leben nicht immer tue und wo es auch viel noch zu tun gibt, aber ich bin auch froh, dass ich nicht in Paulus Situation bin. Wir müssen oft gar nicht so viel geben wie er. Ja. Aber die Frage ist, wenn du was opferst, wenn du was für Jesus tust, tust du es dann im Hinterkopf doch wieder für deinen eigenen Vorteil? Wartest du dann und sagst, ja Gott, also das habe ich dir gegeben, aber jetzt, also jetzt muss wieder was von dir kommen, ja, sonst höre ich jetzt auf damit? Oder sagst du, nee, freiwillig mein Bestes, weil Gott einfach der Beste ist. Er bekommt mein größtes Opfer, was ich ihm geben kann. Und im Alten Testament wird gesagt, die ersten Tiere sollten zuerst gegeben werden. Ja? Nicht am Ende, wenn noch was übrig bleibt. Und auch von den Früchten erstmal die besten geben. Und es ist ja schon irgendwie für den Menschen erstmal ziemlich mies. Ja? Weil wer sagt denn, dass nach dem Besten nochmal was Gutes kommt? Ja, vielleicht kommt danach ja nur Schrott. Und das ist ein Vertrauensschritt, zu sagen, doch, Gott, du kriegst das Beste. Und also ja, ich weiß, in meinem Leben, ich finde, da gibt es immer wieder auch nochmal Möglichkeit, das abzudaten und zu überlegen, gebe ich wirklich mein Bestes. Aber dieses immer wieder sich zu bekehren zu ihm hin, immer wieder zu sagen, ich werde dir ein beständiges Opfer geben, eins, was vor dir bestehen kann, weil es einfach mein Bestes ist. Ja? Immer wieder das zu tun, wird auch immer wieder neu eine Flamme in dir entfachen und du wirst merken, ja, es lohnt sich, für Gott zu leben. Es gibt eine weitere Geschichte im Alten Testament. Ich möchte sie euch kurz erzählen. Es ist eine Geschichte, wo ein Prophet zum König kommt und ihm prophezeit. Und der König, Joasch heißt er, er hat viele Feinde um sich rum. Und der Prophet Gottes kommt und zeigt ihm mit einem Bild, dass Gott was tun möchte. Er sagt ihm, hey, nimm einen Pfeil, schieß damit aus dem Fenster raus. Und der König, der macht es. Und Elisa sagt, okay, ja, gut gemacht. Du hast einen Pfeil geschossen. Und so wie du jetzt einen Pfeil geschossen hast, so wird Gott dir einen Sieg schenken. Und dann sagt Elisa, Und jetzt hast du andere Pfeile. Nimm die und schlag mit denen auf den Boden. Der König nimmt die Pfeile. Bam, bam, bam. Fertig, Elisa. Und Elisa denkt sich, nein, König, warum hast du nur 3-mal auf den Boden geschlagen? Hey, du hättest 25-mal, du hättest 10-mal schlagen können. Ach, 7-mal hätten schon gereicht, dann hättest du deine Feinde alle platt gemacht. Aber so, keine Chance. Und was soll uns diese Geschichte sagen? Hey, dem Joasch wurde mit einem Pfeil schon Sieg versprochen. Und im zweiten Auftrag sagt er so, ja, ach so, bisschen mehr Sieg ist auch nicht schlecht. Bisschen mehr Sieg? Warum nur ein bisschen mehr? Warum nicht viel mehr? Warum nicht alles? Und wir sollten nicht zu genügsam sein in den Segnungen Gottes. Wir sollten uns nicht mehr zu wenig Segen zufrieden geben. Ja? Sei nicht zu zaghaft, auch für dich selber beten zu lassen. Und den Gebetshelfern, die sich heute noch treffen, werde ich es auch noch sagen, hey, sei selber ein Vorbild darin, wie viel Segen du dir in dein Leben reinholst. Und es gibt gottfeindliche Kräfte in unserem Leben. Das Alte Testament ist hier natürlich nur ein Bild. Aber es gibt gottfeindliche Kräfte in unserem Leben. Und so gab es für diesen König gottfeindliche Kräfte in seinem Leben. Ja? Und wie radikal wollen wir wirklich, dass die aussterben? Wie radikal wollen wir in Reinheit leben, in Heiligkeit leben? Wollen wir wirklich diesen Hauptgewinn haben? Oder schielen wir irgendwie noch auf was anderes? Jesus sagt mal, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Viele Menschen schielen auf was ganz anderes. Es gibt dazu eine nette Geschichte. Ein kleiner Junge wohnt in einem gemütlichen Haus am Bergrand. Habe ich von Don Gossett diese Geschichte. Er hat ein kleines Haus und er schaut über den Berghang hinüber zu einem anderen Haus. Wie schön dieses andere Haus doch aussieht. Es hat so schöne, goldene Fensterläden. Eines Morgens entschließt er sich, dorthin zu wandern. Er macht sich auf den Weg, um ganz früh macht er sich auf den Weg, um dort anzukommen. Auch die Fenster gefallen ihm von weitem sehr. Alles sieht aus, als schimmert es aus Gold. Aber als er ankommt, ist er ein bisschen ernüchtert. Die Fenster sind ja gar nicht aus Gold. Sie sind ja auch nur aus normalem Glas. Der Junge kann sich das nicht erklären. Dann klopft er an die Tür. Ein Mädchen öffnet ihm. Der Junge fragt, wo ist denn das Haus mit den goldenen Fensterläden? Das Mädchen nimmt ihren Finger und zeigt auf ein Haus, das er kennt. Sein eigenes Haus, nämlich auf der anderen Bergseite, am anderen Berghang. Und es sagt, dort drüben ist das Haus mit den goldenen Fensterläden. Und tatsächlich, von Weitem betrachtet, sieht er sein Haus, wie auch sein Haus leuchtet, goldschimmernd von der aufgehenden Sonne. So oft schielen wir auf irgendwas, was irgendjemand hat. Und Gott sagt, in deinem Leben möchte ich meine Herrlichkeit verwirklichen. In deinem Leben möchte ich meinen Plan verwirklichen. In deinem Leben möchte ich zum Zug kommen. Ich möchte da hinein etwas tun. In deine Zerbrochenheit, in deine Probleme hinein, in deine Schwierigkeiten hinein. Genau da möchte ich mich verherrlichen. Und deswegen geben wir unser Bestes. Amen. Amen. Gib dich nicht mit weniger als dem Hauptgewinn zufrieden. Hey, hol den ganzen Hauptgewinn ab. Alles, was Gott dir zur Verfügung stellen möchte. Mein letzter Punkt von diesen 4 Punkten zur GmbH. Ich bete noch. Jesus, ja, du kennst mich, du durchschaust mich. Ich brauche dir nichts vormachen. Und auch ich will weiter wachsen und ich will nicht in 10 Jahren immer noch dieselben Baustellen haben wie jetzt. Vielleicht wird es so sein, aber ich will ein bisschen weiter sein als jetzt. Oder besser gesagt, ich will viel weiter sein als jetzt, weil du mehr und mehr in mir Gestalt gewinnen kannst, Herr. Und ich bete für uns alle, dass du in uns Gestalt gewinnen kannst, dass du unser Herz bekommst. Und da, wo jetzt Menschen sind, die sagen, irgendwie diese ganze Botschaft, das ist alles mal interessant zu hören, aber so wirklich überzeugt hat mich das jetzt noch nicht. Ich will dich bitten, dass sie sich auf die Suche machen nach dem wahren Glauben und dass sie ihn finden werden in dir. Ich will dich bitten, dass wir Menschen Antworten geben, wenn sie fragen, dass wir auch die letzten Werte, die wir in den letzten Wochen gehört haben, immer wieder umsetzen, wenn wir unser Bestes geben. Herr, dass wir ein Leben führen, das geprägt ist von deiner Kraft, von deiner Herrlichkeit und ja, dass es nicht nur Floskeln sind, Herr. Das ist mein Gebet und mein Wunsch, Herr. Amen.